Wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich möchte diese Sonntag heute gerade als erstes mit einem Gebet starten. Mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Dienern Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt. Wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Amen. Ein paar von euch haben es vielleicht erkannt. Es ist das Gebet, das Maria gesprochen hat, vor über 2000 Jahren. Und trotzdem, dass es so eine lange Tradition hat, hat es nichts von seiner Aktualität verloren. Habe ich wie so ein bisschen den Eindruck. Und ich habe gefunden, es ist ein Gebet, das super zum heutigen Tag passt, weil wenn es das Gebet nicht gegeben hätte, dann wären wir heute auch nicht da, wo wir jetzt sind. Und bevor ich aber noch näher auf das eingehen möchte, wäre es jetzt einfach mir ein mega Anliegen, dass wir uns Zeit nehmen, zum Innehalten und einfach zum uns Zeit nehmen, zum an andere Menschen denken von unserer Gemeinde. Und zwar im Rahmen des sogenannten Connexio-Gebet. Wir wollen unsere Herzen weit aufmachen und einfach bitten für die Kirche von Jesus Christus auf der ganzen Erde. Wir sind alle Schwestern und Brüder und verbunden über die Meer und Kontinent hinweg. Und als evangelisch-methodistische Kirche pflegen wir die Verbundenheit, auch international. Und darum wollen wir auch heute im Gebet für unsere Geschwister einstehen. Und zwar würde ich gerade Markus den ersten Teil von dem Gebet sprechen.
In diesem Monat denken wir besonders an die Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. An die, die helfen und an alle, die für Frieden einstehen. Unzählige Menschen leiden in der Ukraine unter dem Krieg. Andere sind auf der Flucht und müssen alles zurücklassen. Auch in Russland leiden Menschen Not, vor allem, wenn sie sich gegen den Krieg stellen. Dazu treffen die Folgen des Krieges und die steigenden Lebensmittelpreise die Armen in aller Welt besonders. In den umliegenden Ländern von der Zentralkonferenz versuchen viele Menschen aus EMK-Gemeinden zu helfen, auch wenn sie teilweise selber überfordert sind. Einige organisieren Hilfstransport, andere arbeiten bei einem Nothilfestützpunkt an der Grenze mit. Viele bieten schützende Unterkünfte und warme Mahlzeiten an, halten Not und Fragen mit aus. Menschen auf der ganzen Welt beten, demonstrieren und hoffen, dass Schritt in die Richtung des Friedens gelingen.
Und so wollen auch wir im Gebet einstehen. Gütiger und treuer Gott, wir bitten dich für die Menschen, die vom Krieg direkt betroffen sind, die in Angst sind um ihr Leben und um das ihrer Lieben, die ihr Heim verloren haben, die Schutz suchen vor Angriffen, denen das Nötigste zum Leben fehlt, die trauern und nicht wissen, was der nächste Tag bringen wird. Sei du ihnen nahe, dass sie spüren, wir sind von der Welt nicht vergessen. Lass ihnen Hilfe und Trost zuteil werden. Gütiger und treuer Gott, wir bitten dich für die Menschen auf der Flucht. Millionen mussten fast alles zurücklassen und stehen vor einer ungewissen Zukunft. Sei du bei den Familien, vor allem bei den Kindern. Viele Ehemänner und Väter sind zurückgeblieben, um zu kämpfen. Lass du die Getrennten wieder zusammenfinden. Und schenke all denen Kraft und Fantasie, die Flüchtlinge aufnehmen, begleiten und versorgen. Gütiger und treuer Gott, wir bitten dich auch für die Menschen in Russland. Viele wollen keinen Krieg, schweigen aber aus Angst. Andere erheben ihre Stimme und nehmen ein hohes Risiko in Kauf. Schenk ihnen Mut und Weisheit bei ihren Entscheidungen zum Reden und Handeln. Stärke du die Zivilgesellschaft in Russland und die Friedensbewegung aller Welt. Erlöse diejenigen, die gefangen sind in Machtstreben, Hass und Gier. Lass uns aufs Neue erfahren. Das weiche Wasser bricht den Stein. Amen.
Ja, wie vorher schon angetönt und wie ihr vermutlich auch schon auf dem Flyer erahnen konntet, ist heute ein besonderer Tag. Und ich bin sicher, ihr wisst das auch, wenn das nicht auf dem Flyer angetönt sein würde oder wenn ich es erwähnen würde. Heute ist ja Palmsonntag. Und das Bild auf dem Flyer, ihr seht es hier, ich finde, es ist eine wunderschöne Darstellung von dem Einzug von Jesus in Jerusalem. Und was mir besonders aufgefallen ist, sind so die kleinen Details, so zum Beispiel, wie die Leute dort hinten immer noch am Palmwedel von den Bäumen abholen sind. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf dem Flyer seht. Es hat so ganz kleine so Vögel, die auf den Geländern hocken und die irgendwie am Zuschauen sind. Da habe ich mich gefragt, was machen eigentlich die noch dort? Ja. Aber was für mich auf jeden Fall rauskommt, ist die Feststimmung. Einfach von der Farbe her auch, die Fröhlichkeit, auch die Leute, die dort sind. Und ich finde es mega spannend, was wir für ein Thema zu dem heutigen Tag haben. Und zwar sehen wir das auch auf dem Flyer. Eine herrliche Einheit. Und ich muss sagen, der Palmsonntag ist jetzt nicht gerade das Erste, wo mir in den Sinn kam, als ich diesen Titel gehört habe. Jetzt habe ich gedacht, ich wage ein Experiment. Ich weiss nicht, ob ihr heute ein bisschen schüch seid, weil wir einen Gastpfarrer hier haben. Aber ich habe gedacht, mich würde es so wundern, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr das hört. Eine herrliche Einheit. Und ich weiss nicht, wenn eins oder zwei parat wären, das zu erzählen, würde ich sehr gerne mit dem Mikrofon vorbeikommen und das von euch hören.
Also vielleicht ist es ein bisschen rückblickend, aber nach dieser stillen Zeit, 10.000 Reasons, das hat mich so, das ist einfach, wir sind alle zusammen gewesen, wir haben alle gesungen, das hat mich so cool gedacht. Das ist so zusammen und ich merke es halt auch in der Musik, wenn wir singen, wenn wir spielen und wir alle zusammen sind und man wirklich merkt, hey, es sind alle am Singen und dabei, das finde ich so genial.
Mega schön, danke vielmals. Christa?
Ich habe auch jetzt mit dem Connexio-Gebet, dass die Einheit auch von der ganzen Welt, von der Kirche, von unserer Kirche jetzt auch. Und dass Christus eigentlich der Herr ist, der die Einheit stiftet. Ja.
Merci vielmals.
Ich habe das Connexio-Gebet gerade so berührend gefunden. Also ich bin aus der EMK Bern ursprünglich, heute einfach auf Besuch da. Und die Worte, die wir dort auch genau in diesen Worten beten oder als Einleitung sagen, da zu hören, ist für mich so ein Zeichen gewesen, genau, von dieser Verbundenheit.
Ah ja, danke vielmals. Ursula?
Ich tue mich einfach anschliessen an diesen zwei Worten von vorher. Ich war hier hinten im Lobpreis und ich habe einfach gedacht, es war mir, wie Jesus ist über der ganzen Erde und alle Leute tun da sich zusammen, die zu Christus gehören. Und sie ist mir zu Sinn gekommen, einmal werden alle Leute Jesus anbeten. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit.
Merci vielmals. Hey, ja, ich danke euch von Herzen für die Beiträge. Und jetzt möchte ich noch mit euch teilen, was mir noch als erstes Sinn gekommen ist. Und zwar, ihr seht es schon eingeblendet, ist das so ein Schwarm von Vögeln gewesen. Und
ich weiss nicht, man sieht es auf dem Bild, es sind Tausende von Vögeln. Und jedes von diesen Vögeln ist so einzigartig. Und trotzdem bewegen sie sich innerhalb von dem Schwarm in dieser perfekten Einheit, in dieser herrlichen Einheit. Und ich finde es so schön, wie Gott eben gerade so Sachen wie eben die Einheit auch in der Natur sichtbar macht. Und ich bin jetzt gespannt, wie der Markus, der Pfarrer von der EMK Aarau, das Thema wird nochmal von einer anderen Seite her angehen. Zur Einstimmung möchte ich euch jetzt gerade noch den Text vom Einzug in Jerusalem vorlesen. Ihr habt ihn im Flyer, ihr dürft ihn gerne mitlesen. Und für die, die denken, ja, ich habe das eh schon 100-mal gehört, die möchte ich einladen, um nochmal einfach das Bild anzuschauen, entweder auf dem Flyer oder da vorne, und vielleicht ein bisschen aufmerksam sein, wo seht ihr Personen, die im Text genannt werden, oder wo seht ihr die Situation dargestellt im Bild, wo davon erzählt wird. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in der Heiligen Schrift heißt: Fürchte dich nicht, du Zionstadt. Sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach.
Ja, danke vielmals für die wunderbare Einleitung. Wir sind da schon auf einem sehr guten Weg und nimmt schon einiges sogar voraus von meiner Predigt, die ich dafür heute vorbereitet habe. Ich freue mich natürlich auch, da in Zofingen zu sein. Das zweite Mal, das ist ja noch interessant, beim zweiten Mal hat man so ein bisschen Eindruck, ja. Es gibt schon so eine gewisse Vertrautheit mit Menschen, Situationen, wie das vorher so ein bisschen läuft im Gottesdienst. Das ist noch ganz interessant, wie schnell das eigentlich so auch geht. Ja, wir haben die Geschichte vom Palmsonntag gehört, mit Jesus auf dem Esel. Ich habe bewusst den Text auch gewählt aus dem Johannesevangelium, weil ich jetzt auch einen Text daneben auch habe, der aus dem Johannesevangelium ist. Der lateinamerikanische Erzbischof, Verstorbene, der Bischof der Armen, wie er genannt worden ist, der Domhelder Gamara, der hat so ein wunderbares Gebet im Blick auf die Geschichte von Palmsonntag. Und zwar hat er den kurzen Satz für mich so prägt in einem Gebet, wo er das drin hat: Lass mich dein Esel sein, Christus. Lass mich dein Esel sein, Christus. Ja, der Palmsonntag handelt nicht von einer feudalen Kutsche oder von einem Offroader mit Chauffeur, wo Jesus reingefahren wird in die Stadt Jerusalem, sondern er sitzt eben auf einem Esel. Der Esel hat ja meistens nicht so einen guten Ruf, so schlechthin. Aber das Tier ist offensichtlich, wenn man das einmal so ein bisschen damit auseinandersetzt, merkt man, das ist intelligenter, als wir meistens so meinen. Es ist ein soziales Tier, ein neugieriges Tier und ein, wie man sagt, empathisches Tier. Und Jesus auf seiner letzten Reise und seinem schwierigen Gang, da passt eigentlich der Esel sehr gut dazu. Es hat ja auch etwas zu tun mit der Demut, die damit zum Ausdruck kommt. Das hat auch den Aspekt vom Frieden, das wäre auch so das Thema. Bei dem eben Bild, wo wir können es vielleicht auch noch mal zeigen, dem Bild vom Palmsonntag, Jesus, der auf dem Esel reitet. Die Aussage von Dom Helder Gamara wird auch noch unterstützt durch die Kirchengeschichte. Seit dem Mittelalter gibt es Palmsonntagsprozessionen. Ich nehme jetzt nicht an, dass es das in Zofingen gibt, aber man kann sich das noch so vorstellen. Ich finde das etwas ganz Spannendes, die Geschichte, wie es das gegeben hat früher, so Palmsonntagsprozessionen. Das heisst, der Pfarrer hat sich wirklich auf einen Esel gesetzt, ja, und ist dann durchs Dorf, durch die Stadt geritten mit dem Esel, und die Leute haben das natürlich richtig nachgestellt. Das heisst, sie haben irgendwelche Palmzweige genommen und haben das da dem Pfarrer auf seinem Esel entgegengestreckt. So. Also man hat das tatsächlich probiert, so richtig zu inszenieren. Und jetzt kommt natürlich wieder das sagen, wo man sagt, ja, typisch Esel, oder? Der Esel hat natürlich nicht immer genau das gemacht, was die Leute haben dann wollen, an den Palmsonntags, an diesen Prozessionen. Und darum ist man nachher dazu übergegangen, eben so einen Esel aus Holz zu konstruieren, ja, und hat einfach den Christus als Holzfigur draufgesetzt, ja, so der, eben der segnende Christus. Da können wir das nächste Bild einmal zeigen. Das wäre so ein Exemplar. Das ist sogar, erstaunlicherweise, das steht im Landesmuseum in Zürich, das ist sogar das älteste erhaltene Exemplar von so einem Palmesel, wie der heisst, der Palmesel, wo man sehr schön auch sieht, eben, man hat den wirklich so gezogen, durch die Stadt, durchs Dorf durchgezogen, der Christus auf dem Esel. Gut 1000 Jahre alt, aus der Innerschweiz, Steine, Kanton Schweiz, wo das Landesmuseum das einmal irgendwann der Gemeinde dort dann abgekauft hat und eben jetzt im Landesmuseum steht. Später dann hat man solche Inszenierungen, so theatralische Darstellungen, dann eher kritisch gesehen in der Zeit dann von der Aufklärung und hat gesagt, das müssen wir verbieten, dass sie sollen da aufhören mit dem Theater. Und dann ist das halt eben dann so ein bisschen verschwunden, die Palmsonntagsprozessionen. Nun, der Palmsonntag steht überhaupt ja ein bisschen für einen eigenartigen Moment im Leben von Jesus. Ich würde mal sagen, es ist eigentlich eine gewisse Tragik, die da drin ja zum Ausdruck kommt. Die Menschen jubeln Jesus zu, denn sie haben ja viel Gutes gehört über ihn und haben vielleicht auch einige etwas auch ganz persönlich erlebt mit ihm. Doch wir wissen alle, dass die Stimmung ja irgendwann oder beziehungsweise relativ gleich eben dann wird kippen. Bald werden sie ihm den Tod am Kreuz wünschen. Und Jesus weiß ja auch, dass er seinen Weg bis zur letzten Konsequenz gehen muss. Da gehört auch das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Es ist ein Gebet, wo Jesus wahrscheinlich am Vorabend von seinem Tod gesprochen hat. Ein Gebet, wo sein Wirken und Leben nochmal zusammenfasst und beschließt. Johannes 17, Vers 1 bis 8, das ist der Predigttext zu dem heutigen Sonntag, den ich möchte vorlesen. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, Gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Es ist sehr ein dichter Text, wo man gut und gern natürlich auch nochmal für sich so kann auch lesen. Es gibt ein zentrales Verb in dem Abschnitt inne, und das ist das Verb verherrlichen. Es erscheint viermal in dem Abschnitt. Gemeint ist die Herrlichkeit von Gott und dem Sohn zur Geltung zu bringen. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet im Leben und Wirken von Jesus auf dieser Erde auf. In seiner Liebe, die letztlich ja bis zum Tod geht. Und die Glaubenden haben Anteil an dieser Herrlichkeit. Sie sind hineingenommen in die Liebe vom Vater zu seinem Sohn. Und genau das ist das Leben und die Botschaft von Jesus. Und jetzt vielleicht ein bisschen weniger theologisch. Wir erfahren aus der Evangelie viel über das Leben und das Wesen von Jesus, sein Reden und Handeln. Jemand aus der Zeit von Jesus könnte das vielleicht so beschreiben. Einige haben erzählt, dass man ihn, der Jesus, einfach auf der Straße ansprechen kann und er ganz bereitwillig zulässt. Unsere Rabbiner sind immer in Zeitnot und immer gehetzt. Er hat Zeit. Er nimmt die sich. Das beeindruckt mich. Wo er das nur hernimmt, die innere Ruhe. Er hat eine Quelle in sich, das spürt man. Er leuchtet so von innen. Beim Reden geht eine Kraft von ihm aus. Das habe ich noch nie erlebt. Etwas Heiliges ist an ihm. Eine andere Wirklichkeit. Ich kann das irgendwie ganz schlecht beschreiben. Als Sieger eins mit Gott. Ja, das tiefste Geheimnis vom christlichen Glauben zeigt sich in der Einheit von Christus, seinem Vater und von uns. Da im hohepriesterlichen Gebet ganz dicht ausgedrückt. Darum geht es im christlichen Glauben. Es geht nicht um Gesetz und Gebot, wo wir tunlichst ganz genau erfüllen sollen. Es geht um Beziehungen, die tiefer und näher nicht sein können. Es geht um ewiges Leben, wo Jesus in dem Gebet so beschreibt. Das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das griechische Wort für erkennen wird verwendet fürs Einswerden von Mann und Frau ihrer sexuellen Liebe. Diese Einheit wird da als Beschreibung fürs ewige Leben gebraucht. Ihn zu erkennen, in diese Einheit zu kommen. Wie können wir eins sein mit Gott? Eins sein mit mir, eins sein mit anderen Menschen, verbunden durch Christus. Und das jetzt nicht als schöne Harmonie und sozusagen frommes Ideal, sondern eben auch gerade im Moment von dem heutigen Palmsonntag, in der Situation von Jesus auf seinem Esel und dem so ambivalenten Volk, wo einmal jubelt und dann wieder verurteilt. Jesus ist nämlich auch wie wir. da in dem hohepriesterlichen Gebet hat er nämlich richtig Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Und vielleicht hat er auch plötzlich gedacht, ja, das bin ja ich, der da sitzt. Immer mit dieser Angst vor dem, was kommt, ob ich das schaffe, ob ich meinen Aufgaben wirklich gewachsen bin, was jetzt der Chef wieder wird sagen, wie ich der Befund ausgesehen wird, meine Angst, was wird, wenn der Sohn vielleicht keine Lehrstelle bekommt und wie ich mit meinem Vater vielleicht endlich ins Reine komme. Ständig die Angst. Angst vor dem Krieg und der Gefahr aus dem Osten. Und dann vor allem am Ende ja auch die Angst vor dem Tod. Die furchtvollen Augen, wo sterbende Menschen haben, bis sie dann doch schließlich ganz friedlich aussehen. Genau, all die Angst habe ich jetzt sozusagen ja auch bei ihm, bei Jesus erlebt. Er ist wie mir und ich bin er. Er ist ich, so menschlich. Und dann kann ich, glaube ich, wenn ich Angst habe, auch so zu Gott beten. Dann steht Gott mir genauso nahe, wie er Jesus eben nachsteht. Dann gehören Jesus und Gott zusammen. Und mir und Jesus und Gott und mir. Aber eben die Einheit hat sich an Palmsonntag und am Einzug in Jerusalem alles andere als angedeutet. Da ist die Einheit, könnte man sagen, modern noch fake, noch so ein bisschen aufgeputschte Hochstimmung. Die Kräfte driftet kurz nachher auseinander. Und so sind ja Menschen und Christen auch bis heute unterwegs. Sie streiten, sie sind in Konflikt verhängt miteinander, sie spalten sich. Das ist die menschliche Erfahrung, wo ja auch in der Bibel immer wieder ausführlich beschrieben und reflektiert wird. Jesus bittet um die Einheit der Christen unter denen, wo Gott ihm gegeben hat, wie er sagt. Er weiß um die Stärke, die daraus entstehen kann. Er weiß, wie überzeugend die Einheit unter Christen ist und wie lähmend eben dann die Trennung. Wir sollen aus dieser Einheit leben, eben dieser, darum habe ich es so genannt, herrliche Einheit. Weil wir reingenommen sind in das ewige Leben, in das Erkennen Christi und Gottes. Und darum ist die Einheit auch von den Christen so entscheidend und nicht nur einfach so ein bisschen, ja, wenn es gerade passt, dann tun wir da vielleicht auch ein bisschen mitmachen und uns ein bisschen engagieren oder so. Sondern die Bitte um die Einheit steht ganz am Ende vom Leben von Jesus an ganz prominenter Stelle. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Etwas später, im Johannes 17, kommt dann die Spitzenaussage von Jesus im hohepriesterlichen Gebet, im Vers 22. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich selber leide manchmal an dieser Haltung von manchen Pastoren oder Pfarrerkolleginnen, auch gerade vor Ort. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass bei ihnen Johannes 17 eigentlich nicht viel auslöst. Das Interesse der eigenen Kirche steht irgendwie im Zentrum. Das scheint eigentlich das Wichtigste zu sein. Und Zusammenarbeit mit anderen ist so ein bisschen manchmal ein Luxus, wo man sich ab und zu leisten kann. Oder wie mir das kürzlich einmal ein Pastor gesagt hat, ja, ich habe auch ohne Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen habe ich schon genug zu tun. Ja? So ein schönes Urteil. Nein, ich glaube, es ist gerade andersrum. Wenn wir nur auf uns schauen, ist das zunehmend als Kirche ein Luxus, wo wir uns eigentlich je länger, je weniger können leisten. Und ich glaube, es gibt auch positive Erfahrungen, haben selber jetzt auch davon berichtet, was kann sein und was es bei uns auch auslöst, wenn man das entdeckt, die Einheit mit Christen, sei das lokal, sei das regional oder sei das sogar global in dieser Verbundenheit mit anderen Christen. Und darum ist die anfängliche Bitte vom Domhelder Gamarra tatsächlich zutreffend. Es geht um die Nähe, es geht darum, im Leiden, wie sozusagen in der Jubelschrei, ganz in dieser Nähe von Christus zu sein und zu bleiben. Im Fall vom Palmsonntag ist tatsächlich ja der Esel Jesus sehr nahe. Und darum geht es am Gamarra als auch am Palmesel geht es genau um das, um die Nähe zu Christus, dieser Einheit zu Christus. Aus dieser Einheit lebt das Evangelium, lebt das, was Jesus gelebt und bis heute unter uns wirkt. Das heisst, verherrlichen, von dem redet Jesus da in dem Gebet. Und ich glaube sogar, dass nicht zuletzt darum eben auch ein Kanzeltausch sinnvoll ist, weil eben auch der eine Pfarrer nicht Eigentum ist von der einen Gemeinde oder irgendwie umgekehrt, sondern weil Christus an vielen Orten und Kirchen und Häusern ist und mit den unterschiedlichsten Christen Einheit stiften kann und will. Nun, wir stehen vor der sogenannten Karwoche. Es sind die Tage, die in der Bibel am ausführlichsten beschrieben sind. Man hat schon gesagt, zum Beispiel, eigentlich ist das Markus-Evangelium genau die Geschichte im Wesentlichen. Und dann hat es noch so ein bisschen einen Anhang, was sonst auch noch berichtet wird. Aber ganz zentral ist der Bericht genau über die Woche, wo wir jetzt davor stehen. Gehen wir doch ganz bewusst diesen Geschehnissen der kommenden Tage nach, auch innerlich nach. Suchen wir so die Nähe zu Christus und zu Gott und Nähe zu den Menschen, denn das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von dem Mann auf dem Esel. Wir wissen, wir sind eins mit Christus in der Angst, im Leiden und aber auch eben im Jubel und in der Freiheit. Amen.
Ja, herzlichen Dank, Markus, für deine Perspektive auf das Thema.
Ja, so bitten wir um Gottes Segen, stehen wir doch auf dazu. Jesus Christus, danke für die Geschichte von Palmsonntag. Wir danken dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist. Danke, dass du ihn gegangen bist bis zum Ende. Danke, dass du uns hineinnimmst in die Geschichte auch, die weitergeht in den kommenden Tagen auf Ostern hin. Danke, Herr, dass wir dir auch folgen auf dem Weg, dass wir in dieser Einheit mit dir und mit anderen Menschen auch unterwegs sein können. Danke, dass du uns segnest und behütest auf dem Weg. Danke, dass du mit uns bist, dort, wo Angst plötzlich da ist. Dass du aber auch mit uns bist, dort, wo wir Freude erleben, dort, wo wir eine grosse Freiheit vielleicht auch entdecken. Danke, dass du uns treu begleitest auf unserem Weg als Einzelne und auch gemeinsam. Amen.